Liebe Ellen, hallo, liebe Zuschauer, liebe Yvonne, liebe Sevda, und alle anderen, die hier mit auf Zoom sind und die uns auf YouTube sehen und die uns später sehen werden. Hallo, einen schönen Abend.
Hallo.
Ellen, im Chat ist noch keine Frage, aber ich hätte einen. Ich habe dich irgendwie abgespeichert als Spezialistin für Gefühle fühlen. Das stimmt doch noch, ne?
Ja, das stimmt absolut.
Gut. Weil ich hatte letztens ein Gespräch mit jemandem, auch im Interview. Da sind wir auch aufs Gefühle fühlen gekommen. Und da hatte ich den Eindruck, der geht davon aus, dass jedes Gefühl im Körper gespürt werden muss, also dass es da eine Entsprechung hat. Und mein eigenes Erleben ist eigentlich nicht so. Also bei starken Gefühlen natürlich, bei Wut oder wenn man weint, ist ja sowieso körperlich. Aber sonst erlebe ich es manchmal so, dass ich das einfach auf einer Gefühlsebene wahrnehme, ist irgendwie schwer zu beschreiben, wie. Und es kann auch ganz stark sein, zum Beispiel wirklich fast da drin zu verschwinden. Aber das hat, da fühle ich keine körperliche Entsprechung irgendwie.
Also erstmal ist es sowieso sehr individuell und mein Verdacht ist, dass wenn ich meine Gefühle wirklich bejahend annehme und die fühle, dann braucht es dort keinen Ort noch extra als Manifestation in der Leibhaftigkeit. Wenn ich aber, sagen wir mal, die Hälfte wegschiebe und das so lala ist, dann, es gibt ja so einen süßen Witz, da unterhalten sich die Seele und der Körper und dann sagt der Körper irgendwann sagt die Seele zum Körper, ach Mensch, erklär du ihr das oder ihm das. Auf mich hört sie nicht, mich versteht sie nicht. Das heißt, wenn das nicht unmittelbar stattfindet, dann muss der Körper Symptome machen. Das heißt, dann muss der Körper in irgendeiner Form darauf aufmerksam machen. Wenn das aber komplett durchfließt, das heißt, wenn ich in einer bejahenden Haltung bin, meiner Wut, meiner Trauer, meiner Wertlosigkeit, meiner Hilflosigkeit und was da alles ist, meiner Freude und, dann braucht es nicht mehr diesen unmittelbaren Ausdruck auch im Körper. Wobei, wenn ich wirklich Angst habe, dann wird mein Körper auch zittern, weil es dazugehört und schlottern, weil es dazugehört ist zu verstoffwechseln. Wenn ich wirklich traurig bin, dann wird mein Körper auch weinen, weil es dazugehört ist zu verstoffwechseln. Und wenn mir jemand einen richtig brüllend komischen Witz erzählt, dann werde ich schallend lachen, weil es dazugehört, um es zu verstoffwechseln. Ja, also das heißt, der Körper drückt auch die Dinge aus und mit dem Ausdruck wird es verstoffwechselt, wird es also quasi verarbeitet. Das geht schon Hand in Hand. Was ich immer schwierig finde, ist, wenn das so über den Kopf, auf den Kopf, Körper gezogen wird und nun fühlt auch dein Körper, nun fühlt auch dein Körper. Also mich macht das ganz kille. Das muss ja, ne, also ist, wenn ich dann nur meinen Körper wahrnehmen soll und da werde ich ganz wuschig. Also für mich ist das kein Weg, der da funktioniert. Aber ich weiß, dass viele das machen und ich weiß auch, dass viele damit klarkommen.
Und was heißt jetzt genau ein Gefühl ausagieren?
Also, wenn du mir einen wirklich witzigen Witz erzählst, dann agiere ich das Gefühl aus, indem ich loslache, indem ich lospruste. Und wenn ich das jetzt nicht darf, weil ich weiß, ich in irgendwelchem Modus bin, wo das nicht angesagt ist, dann kann das richtig wehtun, nicht zu lachen. Wenn ich erschüttert werde, weil ich, weiß ich, eine Nachricht bekomme, da ist jemand gestorben und das erschüttert mich zutiefst, dann werde ich es ausagieren in Form von Schluchzen, in Form von Weinen. Wenn ich das nicht darf, weil das nicht angesagt ist, dann wird es mir körperliche Probleme zeigen. Wenn ich richtig wütend bin, dann wird das Verlangen da sein, es in irgendeiner Form auszudrücken. Und bei der Wut braucht es wirklich einen geschützten Raum, wo ich mir erlaube, meine unkontrollierte Wut in einem kontrollierten Raum auszudrücken. Sprich, ich kann in meinen Ellbogen brüllen oder ich kann auf ein Kissen hauen oder ich kann erstmal sagen, Leute, ich muss eine Stunde, ein paar Mal einmal um den Block laufen, um das erstmal zu verstoffwechseln. Also es will ausgedrückt werden, es will ausagiert werden. Aber nicht irgendwie kopflos hau rauf, sondern es will reflektiert, bejahend angenommen sein. Weil ganz oft, zum Beispiel, wenn etwas, ein Auslöser da ist, der mich hilflos macht, dann ist es selten, dass man spontan sich mit seiner Hilflosigkeit haben will. Ich meine, wer von euch will sich mit seiner Hilflosigkeit haben? Ja, der andere behandelt mich gerade wie und jetzt fühle ich mich ausgeliefert, hilflos, beschämt. Und jetzt geht es darum, das zu fühlen und eben nicht in die Aggression zu gehen und das auszuagieren. Aber dieses Stellvertretergefühl, um das nicht fühlen zu wollen, ist das, was dann immer Probleme macht.
Also man kann quasi, indem man in ein anderes Gefühl geht oder irgendwas überlagert, das ist dann auch ausagieren, um das eigentliche Gefühl nicht zu fühlen.
Ja, und ich würde das noch nicht mal ausagieren in Form von kompensiert ausagieren. Das ist sehr, sehr schädlich. Ja, also wenn ich meine Hilflosigkeit nicht fühlen will und ich gehe deshalb in die Aggression, sprich, mein Kind macht mich hilflos und ich schlage es dann, das ist hochgradig toxisch und geht absolut nach hinten los. Ich meine, es ist völlig wurscht, wen ich dann schlage. Ja, also das Ding hat einen Bumerang, weil ich das, was ich wirklich fühle, vor mir selber nicht anerkenne, nicht haben möchte. Und alles, was ich handle, um nicht zu fühlen, sorgt dafür, dass ich das erlebe, was ich vermeiden möchte.
Damit wieder die Chance da ist, das zu fühlen.
Ja, die könnte man nehmen. Man könnte es als Chance sehen, das zu fühlen. Also wir kriegen quasi 24/7 Chancen, in die bejahende, ich nenne es eine erleuchtete Haltung zu üben. Ja, dass ich mich mit dem, dass es ist, wie es ist, haben möchte und dass ich mich mit dem, dass ich fühle, was ich fühle, annehme. Und dieses mich annehmen oder mich nicht annehmen ist eine Haltung. Und diese Haltung ist die Resonanz. Und diese Resonanz ist das, was das Außen mir spiegelt. Das heißt, wie ich da mit mir bin, das spiegeln mir meine Mitmenschen aus dem Außen zu mir. Und das lügt nie. Ja, das heißt, wenn ich vom Außen eins auf die Nase kriege, dann habe ich mir bereits eins auf die Nase gegeben, was sich dann nur dort spiegelt. Und die Chance dann nutzen, ist zu mir zu kommen, das ist dann die Kunst. Aber es passiert nicht, damit ich es zu mir nehme, sondern es passiert, weil ich so mit mir bin. Also es gibt so einen Krückstock, den man nutzen kann. Ne? Also das passiert um bla bla bla, damit ich das lerne, aber es ist ein Krückstock. Die Realität ist, es passiert, weil ich so mit mir bin. Und das andere ist eine Interpretation, die mir sehr helfen kann, um mich anzunehmen. Aber Resonanz ist, wie ich mit mir bin, batsch. Und wenn ich liebevoll mit mir bin, batsch, auch nett. Ja, also dann kommt kein Batsch, sondern dann kommt halt diese Selbstliebe als Resonanz zurück. Aber es gibt halt keine Klatsche, aber es ist spontan, direkt.
Okay, danke erstmal. Jetzt hat die Svef da die Hand gehoben.
Ja.
Und, so, jetzt müsstest du sprechen können.
Ja.
Hallo, Svef da.
Hallo. Wie spricht man deinen Namen richtig?
Ellen.
Ellen. Wenn ich Gedanken an meine Mutter hatte, momentan ist sie weiter weg, seit ein paar Jahren weiter weg. Aber wenn wir mehr Begegnung hatten, da war hier sehr viel Wut auf die Mutter, weil ich in dem Großwerden, Erwachsenwerden oder in der Kindheit bei ihr die paar Jahre, da war wahrscheinlich diese Hilflosigkeit hier und da ich die ja nicht aushalten wahrscheinlich konnte, war dann immer das Bodyguard die Wut. Weil ich war immer, wenn ich an Mama gedacht habe, derzeit ist es eher neutral, aber dennoch ist es schon noch so Reststücke da. Ich merke es daran, eine Kollegin hat mich so stark an meine Mutter geerinnert, weil ich bin gegenüber dieser Person so hilflos gewesen, weil die so meckert und so gewalttätig, so bösartig. Und meine Mutter war beim Erziehen schon so. Und dann war ich auf diese Kollegin im Kopf wütend, immer wütend, weil ich mir gedacht habe, die ist so böse, die ist so, ist klar, das ist ja auch nicht die richtige Richtung. Und ich glaube aber, dass einige solche Menschen mir eigentlich nur begegnen, oder? Damit ich mal endlich diese Hilflosigkeit der Mama-Person gegenüber oder die Hilflosigkeit überhaupt ganz ungelöst, also auch ohne Mama-Problem, fühlt man sich ja ab und an hilflos. Meine Frage ist, weil du sagst, du kannst jetzt nichts damit anfangen, wenn man fühlt. Aber was wäre, wenn ich jetzt hier das herholen könnte, die Wut erst einmal und dann meinst du, ich könnte so ein bisschen tiefer gehen und an diese Hilflosigkeit rankommen?
Willst du jetzt?
Ja, oh ja, also
Ja,
hätte
okay, dann lass uns
ich.
arbeiten. Ja.
Ja, sehr gerne, aber
Ja.
wenn der Raum gegeben ist, gerne.
Das entscheidest du.
Ja.
Also ich für mich herzlich gerne.
Weil.
Und wenn du das Gefühl hast, ey, das wird dir jetzt zu nah oder zu eng oder nee, ist dir nicht mehr geschützt genug, dann sag einfach Bescheid.
Es fühlt sich also da ist so viel Schönes jetzt gerade, weil in dem Moment, wo ich das jetzt ausgesprochen habe, muss ich jetzt gestehen, meine Mama ist genauso ein Gotteswesen wie hier und wie da und eins und ich tue der Person Unrecht und mir. Und da
Ja,
ist
das finde ich jetzt
schon eine
nicht schlimm.
Versöhnung irgendwo, auch mit mir, nicht einmal ein Außen, einfach mal in eine Versöhnung in sich mal.
Lass uns mal ein bisschen bei Adam und Eva anfangen. Lass uns mal ein Stück zurückgehen. Und so mal vorneweg, deine Mutter hat es so gut gemacht, wie sie konnte. Mehr ging nicht. Für mehr hat Schicksal nicht gereicht, Karma nicht gereicht, Lernaufgabe nicht gereicht oder weiß der Kuckuck was. Spielt also keine Rolle. Deine Mutter hat ihren Job erfolgreich gemacht. Warum? Du lebst. Die hat also auf einer Ebene alles richtig gemacht. Und der Rest ist halt Karma, Schicksal, Lernaufgabe. Egal. So, das heißt, deine Mutter darf so sein, wie sie ist, und die lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Die wird geliebt und die ist in Ordnung, so wie sie ist, egal, ob du wütend bist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Und sie darf Projektionsfläche sein für allen möglichen karmischen Schrott. Es ist wurscht. Ja, das heißt, die Mama müssen wir jetzt erstmal nicht schützen. Die kriegt einen geschützten Raum und der tun wir nichts. Und deine Kleine, als du klein warst, die war ja zu Recht wütend, weil die hat gespürt, wenn was stimmt und wenn was nicht stimmt und wenn sie was gekriegt hat, was sie gebraucht hat und wenn sie es nicht gekriegt hat, obwohl sie es gebraucht hat. Das heißt, die war völlig richtig in ihrer Wahrnehmung und dass man eine gute und eine böse Mama hat, ist normal. Ja, also ich selber bin eine fürchterliche Mutter gewesen. Und wenn meine Tochter mir gesagt hat, ich hasse dich, Mama, dann habe ich gesagt, ja, kann ich verstehen, ich bleib so. Und ich hab dich lieb, es ist egal. Verstehst du? Das Problem ist eher, dass wir in einer Kultur leben, wo die Eltern dauernd von den Kindern bestätigt werden wollen und dass die Kinder sich nicht richtig abgrenzen können. Das heißt, sie dürfen meistens nicht wirklich trotzen. Oder sie verlieren die Liebe, wenn sie trotzen. Oder sie werden rumerzogen. Und das Kind reagiert mit einer authentischen, gesunden Wut, weil das merkt, hier ist was, das stimmt so nicht. Und dann wird es wütend. Und wenn die Symbiose sehr stark ist mit Mama, was normal ist, und man in die Lösung davon kommen möchte, also du musst ja irgendwann in eine Eigendrehung kommen, dann geht es auch nur mit Wut. Weil die Wut ist etwas, weißt du, die kommt immer, wenn ich als geistig-seelisch erschaffendes Wesen, also für mich Seele, geistiges Wesen erschaffen, das ist für mich erstmal so einen Raum, nur dass man mich versteht. Die Wut ist quasi eine Instanz, die mir sagt, das, was hier gerade ist, will ich nicht. Und so kann ich als geisteserschaffendes Wesen mich aus dem Fenster lehnen, weil meine Gefühle mir Bescheid sagen, will ich nicht. Und Wut macht eigentlich nur ich Kraft. Und wenn ich symbiotisch mit dem Mama-Raum bin oder symbiotisch mit dem Partner oder in diesem Klitsche-Klatsche-Klutsch-Raum bin, dann brauche ich die Wut, diese Ich-Kraft, um wieder zu mir zu kommen. Also die Wut ist in ihrer Urebene ein sehr, sehr gesundes Gefühl oder ein gesundes Organ. Ja, und wenn jetzt das nicht da sein darf, also wenn du nicht wütend durftest, weil Mama das nicht ausgehalten hat, dann wird das Kind wütend darauf, dass es nicht ausgehalten wird, dass es wütend ist. Und dann gibt es irgendwann mal so eine Spirale. Und die ist gerechtfertigt aus dem Kind. Ja, von da. Aber jetzt als Erwachsene hilft dir das nicht weiter, weil jetzt Erwachsene brauchst du den Raum. Ah, so habe ich mich gefühlt, als ich klein war. Und da ist die Wut gerechtfertigt. Also ich erlaube mir, die Wut von damals zu fühlen, wissend, ich fühle die Wut von meinem Kind. Und das hat mit meiner Hier- und Jetzt-Mama überhaupt nichts zu tun. Ja, es hat überhaupt nichts mit Mama zu tun. Im Hier und Jetzt ist eine ältere Dame, mit der kannst du Frieden schließen. Aber deine Kinderwut wütet in dir. Zu Recht. Und die will von dir angenommen werden. Ja, also, doofe Mama. Ja, großartig. Wenn das aber aus dem Eltern-Ich kommt, das hilft dir nicht weiter. Aber diese warme, lebendige Kinderwut, ne, wo du als Kind wütend warst und du sagst, ja, da war ich wütend und das ist in Ordnung, dass ich wütend war, das hilft der Kleinen. Weil die war zu Recht wütend, hat ja nicht gekriegt, was sie wollte. Und was soll sie dann anderes machen, als sauer zu sein und verzweifelt zu sein und wütend zu sein? Die muss sich ja finden. Ne, und mit der, wenn hier die Mama ist und du hast hier die Klebe, ne, mit der Trotzphase, da kommst du in so einen Modus, wo man dann dagegen stößt und da, durch dieses Gegenstoßen gegen die Mama mit der Wut kommt so eine Eigendrehung. Und man kommt zu sich und wird sein eigener Raum. Und oft gelingt das nicht. Und dann tragen wir diese Wut auf die Mama ganz lange mit uns und verstehen überhaupt nicht, wie wir das heilen können. Ja, das heißt, die Wut auf deine Mama ist eine gerechtfertigte Kinderwut. Und jetzt bist du deine Mama. Also fühl die Kinderwut und sei deiner Kinderwut gegenüber liebevoll. Aber lass dir von ihr nicht auf der Nase rumtanzen. Nur sie darf da sein. Und das muss überhaupt
so
nicht
eine ehrliche
Mama.
Kommunikation dann im Dialog, so eine ehrliche, wahre Kommunikation.
In dir. Und die hat mit Mama nichts zu tun. Das heißt, du kannst kannst der Mama irgendwann mal sagen, ach, weißt du, Mama, da hatte ich echt einen interessanten Prozess irgendwie mit meiner inneren Mama. Aber deine leibliche Mutter, die ist raus. Das ist eine alte Dame, die hat damit nichts mehr zu tun. Das Zeitfenster ist durch. Ja. Du bist nicht mehr klein und die hat ihren Job fertig. Also, ne, die ist raus.
Das ist verständlich, ja. Weil dann brauche ich nicht außen irgendjemanden mehr, jetzt mehr, die, wo es dann sagt, die Kollegin erinnert mich an Mutter. Das ist absolut uninteressant.
Nee, weil das gar ist nicht. Weil die Kollegin erinnert dich an Mutter, es triggert, weil dein Kind noch mit dem Raum noch nicht fertig ist. Und ich versuch's nochmal. Es geht ja darum, dass die Erwachsene hier und jetzt safe da. Einen Zugang findet zu ihrem Kind von damals. Also einer der Sätze, die ich immer gerne mache, ist, so habe ich mich gefühlt, als ich klein war. So dass das, was ich damals gefühlt habe, in mir Platz hat. Und ich mit dem, so habe ich mich gefühlt, als ich klein war, bildet sich ein Hier und Jetzt Ich, was die Kleine fühlt und nicht die Kleine ist. Und wenn eine Kollegin deine Mutter triggert, dann ist da noch eine offene Stelle. Ja, da ist eine offene Wunde. Also muss deine Kollegin das triggern dürfen. Die tut's ja. Und die Gefühle, die da sind, da brauchst du ein Hier und Jetzt Ich von dir, was es zuordnen kann. Ach, so habe ich mich gefühlt in der und der Situation, als ich klein war. Und dann will das vor dir da sein dürfen. Und wenn es vor dir da sein darf, dann wirst du dir eine andere Mama, also das heißt, dann wirst du dir eine Mama, die du nicht verinnerlicht hast, sondern die neu ist.
Die neu ist, ja.
Ja.
Ich habe einen Geschmack darauf bekommen. Bei einem neueren Beispiel habe ich dann der Kollegin, die wo so, mach, mach, mach. Ich denke mal, was will sie von mir? Also sie hat mir was gezeigt am PC. Und dann bin ich stehen geblieben hier in Ruhe zurück, wirklich einen Schritt zurück und habe dann geguckt, was ist hier, hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich nur zurück gesagt, sei nicht so streng. Und dann aber so weich, so ohne, das hat dann mir, da war dann die erwachsene Mama schon. Also da war dann die erwachsene Person mit dem Umgang, sondern in die Richtung.
Na so lala, sei nicht so streng, damit versuchst du ja immer noch das Außen zu dirigieren. Der eigentliche Raum ist, so streng war es früher mit mir. Und so habe ich mich gefühlt, wenn es so streng war und wenn es so forscht. Und wenn ich jetzt dem anderen sage, puh, ich plumpse hier gerade in meine Gefühlswelt von meiner Kleinen und es ist gerade wie früher, und du aber noch dem Gegenüber die Erlaubnis gibst, dass es so sein darf wie früher, dann kommst du noch dichter an dich ran.
Ja. Also am besten so gar nicht nach außen kommunizieren, dann vielleicht mal wirklich ein paar Minuten um den Block gehen oder kurz Hände waschen gehen, so dass man das einmal von der Person weghält, oder?
Nee,
Auch nicht.
nicht regulierend nach außen gehen, sondern selbst kommunizierend nach außen gehen. Also ein ganz krasses Beispiel. Ich war früher Gesangslehrerin an der staatlichen Jugendmusikschule und mein direkter Vorgesetzter und meine stellvertretende Schulleitung, die hatten ein Problem, das hätten sie lösen müssen, das haben sie auf mich draufgewälzt. Und ich habe das nicht lösen können. Ging aber immer irgendwie in Kohle, die ich zu kriegen habe. Und dann fingen sie an, mich da ins Kreuzverhör zu holen und ich merkte, ich kann hier gar nichts machen. Ich habe hier keine Aktien. Und ich wurde ziemlich attackiert. Und da habe ich immer nur gesagt, das tut mir weh. Und dann meinte sie, ja, wieso? Ich sage, ja, das tut mir jetzt auch weh. Und das ging immer weiter. Also die ganze Zeit kriegte ich einen rein und ich habe immer nur gesagt, und das tut mir auch weh. Irgendwann habe ich da gesessen, habe geheult, galt als schwach und habe gesagt, und das tut mir immer noch weh. Und die kam nicht durch, weil ich immer nur kommuniziert habe, wie es mir geht. Als sie merkten, das funktioniert nicht, mir den schwarzen Peter rüberzuschieben, weil ich sage denen nur, dass es mir weh tut, weil das ist das, was es mit mir gemacht hat, haben die irgendwann mal abgelassen, innerhalb von einer Minute eine Lösung gefunden und das Ding war fertig. Das heißt, ich habe nicht gesagt, mach das nicht mit mir, sondern ich habe immer nur kommuniziert, was es mit mir macht. Das waren die nicht gewöhnt.
Ja, ich wäre jetzt
Ja?
auch nicht darauf gekommen.
Da waren die echt erstmal so hilflos und dann gehen natürlich die Projektionen erstmal weiter, aber die wollen ihre Hilflosigkeit natürlich auch nicht
Ich
fühlen.
hätte mich dann versteckt auf der Toilette beim Händewaschen.
Ich
Ich
stehe
wäre
dann und dann läuft mir
weggelaufen.
halt die Suppe und dann werde ich halt für schwach erklärt oder sonstiges. Das ist mir wirklich egal, ja.
Ja.
Weil Fakt ist, wenn ich mein Gefühl kommuniziere und da mit mir ehrlich bleibe und da wirklich stehen bleibe, dann findet sich eine Lösung auf einer anderen Ebene, ohne dass ich das Außen versuche zu kontrollieren.
Ja, jetzt
Ja, also
so
ich kann immer
ist
mein Gefühl
es. Ja.
kommunizieren. Das wäre so die GFK, eine gewaltfreie Kommunikation. Das ist tricky, weil manchmal hat man doch hintenrum noch so ein sei anders Botschaft. Also
Ja.
wirklich bei sich zu sein und wirklich aus sich heraus zu kommunizieren, braucht Übung und man macht es oft doch anders und dann kriegt man es über den Spiegel, da kriegt man dann mit, ah, es funktioniert nicht. Na, also man trickst dich gerne einen aus und es klappt nicht. Aber man kann kommunizieren, was es mit einem macht. Ja, wenn das so und so ist, dann fühle ich das und das. War das von dir so gemeint? Dann kann der andere sagen, nee, das habe ich so gar nicht gemeint. Oder ja, wenn ich ehrlich bin, wollte ich dir eine reinballern. Ah ja, okay. Ich meine, so ehrlich sind wir selten, ja.
Ja, aber da kann ich jetzt total in Resonanz damit gehen. Also das kann ich komplett annehmen.
Klasse. Gibt ein Fallbeispiel bei Momo, wo sich die beiden in den Haaren haben, wegen diesem einen Heiligen da, wo sie sich gegenseitig übers Ohr gehauen haben. Und dann irgendwann decken sie ihren ganzen gegenseitigen Beschwindelungsaktionen aus, bis sie dann halt lachen müssen. Und Momo hört halt nur zu und dann deckt sich das auf, bis es ganz ehrlich wird.
Ja.
So.
Ja, das ist ja auch die Absicht hier. Hier ist ja nicht die Absicht, da noch mehr in dem zu bleiben und zu sein und zu weiter zu, was auch immer, also selbst anlügen, schummeln, also
Also
wird mal eine Zeit lang laufen, aber es ist schon mein Bestreben, dass die Wahrhaftigkeit, das Wort, die Tat und dass man das auch ausspricht, was man, also nicht eben ja sagt und nein meint, das meine ich jetzt, dass man
es gibt
wirklich
eine
im Leben.
Ausnahme. Dieses Verhalten gilt unter Freunden, Menschen, die mir wichtig sind. Das gilt nicht im Gerichtssaal. Und das gilt auch nicht unter Situationen, wo das Gegenüber, wo man genau weiß, das fühlt gar nicht. Ja, also das will wirklich geguckt werden, ob das da geht oder nicht.
Die
Die
Klassenkreis können
Resonanzebene, die funktioniert auch im Gerichtssaal. Ja, wenn ich meine Resonanz kläre, dann funktioniert das auch in der Öffentlichkeit. Aber mich in meinem, was ich fühle, zu offenbaren, das tue ich nicht überall. Ja, bei Aldi an der Kasse ist ein falscher Moment, also würde ich nicht machen. Oder eben mit sehr viel Klärung, also weil wenn einem dann die Tränen runterlaufen oder so, das kann schwierig werden, weil manche Menschen dann erst recht reintreten. Weil wenn ich mich mit meinem Gefühl offenbare, muss ich damit rechnen, dass der andere mit seinem Gefühl in Resonanz kommt. Und wenn mein Gegenüber das überhaupt nicht fühlen will, gehen die manchmal in den Angriff. Ja, damit muss ich rechnen. Na, daher, also ich will, also ich mache das dosiert und von der Situation abhängig.
Vielen herzlichen Dank.
Gerne, danke dir.
Im Zoom-Chat ist eine Frage von Mutti. Liebe Ellen, wenn ich merke, dass ich mit meinem Schicksal hadere und mein Karma nicht annehmen kann, was kann ich tun?
Also der erste Schritt ist, diese Wahrnehmung ernst zu nehmen. Ja, ich hadere. Und mich mit dem Hadern liebhaben. Das heißt, es darf da sein, dass ich hadere. Das ist der erste Schritt. Und dann kann ich gucken, wenn ich mit meinem Karma oder mit meinem Schicksal hadere, dass ich erstmal einverstanden bin, dass ich nicht einverstanden bin, dass es ist, wie es ist. Und jetzt müsste man im Detail gucken, womit ich gerade hadere. Weil meistens sind da ja auch so kleine Geschichten dran oder Auslöser dran. Und dann muss man gucken, wie tief geht es gerade bis in den Selbstraum rein. Also, oh, jetzt wird es sehr kryptisch. Ich versuche mal kleinere Schritte. Von den spirituellen Ebenen aus ist meine Philosophie oder meine Terminologie ist, dass mein Selbst, mein geistig erschaffenes Wesen hier drin wohnt. Und dass dieses Gehäuse, diese Entität, diese Leibhaftigkeit, dieses Werkzeug, diese Erscheinungsform, dieser Spiegel, ja, ich habe jetzt immer andere Wörter benutzt für das da, oft nicht verbunden ist mit dem, wer ich bin, und dass das, wer ich bin, nicht sich in dem erkennt, was die Erscheinungsform ist. Also wir haben da ein spirituelles Problem der Trennung, der Spaltung, dass eben auch das individuelle Selbst, ich spreche nicht vom sehr hohen Raum, sondern ich spreche von einem eher, wo das Karma auch dran klebt, also was von Inkarnation zu Inkarnation mitgenommen wird. Das ist ja kein Menschenproblem, es ist ja ein spirituelles Problem. Und auf der Ebene, wenn der Spirit sich nicht in seinem eigenen Spiegelbild erkennt, sondern quasi in einer Überheblichkeit da hängt und mit dem Menschsein nicht so viel zu tun haben will, dann äußert sich das im Menschsein, dass man mit seinem Schicksal hadert. Weil keine Instanz da ist, die quasi die Verantwortung übernimmt, dass es ist, wie es ist. Und der Mensch als Spiegel seines Selbst kann die Verantwortung nicht übernehmen, weil der ist nur der Ausdruck davon. Das heißt, das Selbst muss die Verantwortung übernehmen. Und wir erleben uns aber so getrennt. Kann mir noch irgendjemand folgen? Ja, weil das sind wirklich verschiedene Dimensionen. Und wenn es sich getrennt erlebt, dann hat man auf beiden Ebenen, also auf der spirituell-geistigen Ebene, auf der erschaffenen Selbstebene, ein Problem, was sich auf der Menschenebene spiegelt. Und wenn das mit dem nichts zu tun hat und das mit dem nichts zu tun hat, weil es getrennt ist, dann will dauernd die falsche Instanz das lösen und kann aber nicht, weil Mensch kann das Problem auf der Ebene nicht lösen. Die Ebene kann das Problem lösen und da erscheint es dann. Und wir haben ja jetzt so ein Massenerwachen, das heißt, ganz, ganz viele Menschen, auch gerade hier in diesem Kreis, kriegen mit, da ist was, was ich durch mich erlebe. Die sind erwacht, die kriegen mit, da ist was. Also die haben einen Kontakt zum Selbst. Das heißt aber noch lange nicht, dass das Selbst sich in sich erkennt. Es ist lediglich ein Kontakt da, dass ein Selbst existiert, was wahrgenommen wird. Der nächste Schritt ist, dass das Selbst sich wirklich in dieser Erscheinung erkennt. Und der übernächste Schritt ist, dass es bewusst so inkarniert, dass es als Einheit wieder in dem Menschen alles unmittelbar wahrnimmt, ohne Trennung. Und bis das stattfindet, kann ein Hadern mit dem Karma, mit dem Schicksal von der Menschenebene sein, weil man dauernd was abkriegt, was eine andere Ebene, was man ja selber ist, aber eben sich nicht verbunden fühlt, angezettelt hat. War das zu verstehen?
Ich denke schon, aber vielleicht möchte sie ja noch was schreiben. Oder er, Mochi?
Mochi, nein.
Ah, da. Sie, ja. Genau, ich
sie können sie auch die Stummschaltung aus.
Ja.
Du kannst jetzt auch reden. Würdest auch reden, ne?
Jetzt müsste sie reden können.
Ah ja, klasse.
Ja, gerne. Wir können auch gerne da noch so ein bisschen dran arbeiten. Ich bin ja heute an dem Thema dran. Was ich merke in letzter Zeit, ich habe ja hier Großbaustelle und ganz vieles verändert sich, dass es mir in letzter Zeit unheimlich schwer fällt, mich selbst anzunehmen. Und dass ich merke, dass ich unwahrscheinlich, teilweise unwahrscheinlich negativ mir selbst gegenüber eingestellt bin. Und dass da so eine richtig tiefe Wut ist auf mein Selbst und ein ganz tiefes Nicht-Einverstanden-Sein mit der ganzen, Entschuldigung, also mit den ganzen Widrigkeiten, mit den ganzen Hindernissen, mit den ganzen Trauma, die da passiert sind. Und es ist im Moment so, dass mir das einfach alles so zu viel ist und ich merke, wie ich anfange, das auf andere Menschen zu projizieren.
Mutti, mach mal kleinere Schritte.
Ja.
Ich habe schon ein paar Fäden gehabt. Ich guck mal, ob ich den einen, der da eben war, noch zu fassen krieg. Dieses, du hattest am Anfang auf dich so wütend, ne?
Hm.
Was hattest du da erzählt?
Dass ich merke, dass ich ein unheimlich negatives Selbstbild habe.
Negativ. So, das Stichwort war das. Dieses negative Selbstbild, das kommt nicht von dir. Das ist erlernt.
Hm.
Lass uns mal erstmal auf der Menschebene dahin gehen, wo man dir bewusst oder unbewusst vermittelt hat, du schon wieder, was willst du, bla 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 bla, also wo man dich niedergemacht hat. Lass uns mal erstmal auf der Menschebene, dieses, wo du es als Kind erlebt hast, lass uns mal da zuerst hingehen, wo man dir vermittelt hat, ich weiß nicht, was dein Hauptsatz war. Du schon, ich habe hier dauernd auch du schon wieder mit dem, was du schon wieder hast und da ist doch nichts und also ich habe solche Sätze.
Ja, da ist doch nichts, ganz viel.
Na,
und
ja.
Was ich auch, es war sehr viel Kritik da.
So, und dieses immer Kritik macht ein destruktives Selbstbild beim Kind. So dass das erstmal die eine Wurzel auf dieser Ebene ist wirklich, dass die ganze Zeit Kritik und du bist nicht richtig und was du schon, ich höre das auch dauernd auf Russisch, ich höre das nicht auf Deutsch. Ja, also ich höre das zweisprachig. So dass das erstmal klar ist, okay, das hat diese Sätze in mir als Mensch verankert und diese Haltung initiiert. Das will erstmal da sein dürfen. Diese destruktiven Sachen.
Ich merke, es hat mich auch unheimlich destruktiv gemacht.
Ja, und jetzt erstmal anerkennen, ja, das hat mich als Mensch erstmal so gemacht. Wir sind noch nicht auf der geistig-seelischen Ebene, sondern erst einmal, dass es passiert. Lass uns mal bei der Kleinen bleiben. Das heißt, die Kleine kann nichts dafür, dass sie das abgekriegt hat. Das hat die erlebt. Bleib da mal. Da werde ich nämlich traurig. Die Kleine kann nichts dafür. Das hat die abgekriegt. Kommt auch aus dem Kulturkreis.
Ja, ich merke halt auch, dass es mein Kind auch zum Teil abkriegt.
Wie soll denn das anders gehen? Natürlich kriegt es das ab. Das wird auch von Generation zu Generation weniger, wenn man das will. Ja, und dadurch, dass dein Sohnemann das abkriegt, kriegst du ja mit, wie man mit dir gewesen ist. Das heißt, das spiegelt sich da und das erstmal nur mitbekommen, okay, das muss ich erlebt haben, sonst wäre ich jetzt nicht so. Und der ganze kulturelle Kontext ist, also der Osten, der ist da sehr schneidig. Das ist ziemlich hart. Auch für die Kinder, das ist überhaupt kein Zuckerschlecken. Und das erstmal anerkennen, das ist da so. Ohne Wertung, einfach nur, ja, ist so. Und
Das kommt
habe
halt
ich
auch der
getan.
Mentalität.
Ja, die Mentalität macht das so. Nicht, weil sie böse ist, sondern weil sie es da so übertragen hat. Und da erstmal wirklich liebevoll du mit dir sein. Wir sind noch nicht auf der Schicksalsebene, sondern wir sind erstmal nur bei der Lütten. Ich habe auch noch kein Freizeichen, auf die andere Ebene zu gehen. Also ich warte jetzt, dass du wirklich dein Kind freisprichst. Die kann nichts dafür. Die hat es einfach nur abgekriegt. Und dass die Kleine mit sich dann später so ist, wie das, was sie erlebt hat, das haben wir nicht in der Hand. Weißt du, wir können als Kinder orten, das will ich nicht. Und das ist gut und das ist nicht gut, das tut mir gut, das ist blöd für mich. Das können wir alles regeln. Aber wir können nicht regeln, dass wir später mit uns so werden wie das, was wir erlebt haben. Das überträgt sich, das nennt man Prägung. Da hat ein Kind keine Aktien drin. Und der Anteil, der braucht erstmal wirklich eine Freisprechung. Dass wir das übernehmen, da haben wir keine Aktien. Das geschieht. Dass wir mit uns unbewusst dann anschließend so sind, wie das, was wir erlebt haben, das prägt sich. Da können wir nicht Ja oder Nein sagen. Kommt noch nicht ganz an.
Ich merke, dass es genau das Teil ist von dem Block, weil ganz oft war diese Kritik auch auf Sachen gerichtet, die ich angeblich hätte besser machen oder kontrollieren können oder sollen, die ich gar nicht in der Hand hatte.
So, und jetzt geht es darum, da passiert etwas, was wir nicht in der Hand haben. Und das muss da sein dürfen, dass wir aufhören, uns dafür eins auf die Nase zu hauen. Also, dass wir aufhören, unbewusst unserem inneren System, unserem Kind, die Schuld zu geben dafür, dass es das übernommen hat. Es gibt dort keine Aktien. Es geschieht. Die Prägung können wir nicht verhindern. Das habe ich neulich mal gelesen. Ich krieg's nicht mehr so zusammen. Es war so gut formuliert. Wenn erwachsene Kinder niedermachen, dann ist es nicht so, dass nachher die Kinder die Erwachsenen schlecht finden, sondern dass die Kinder sich schlecht finden.
Sich selbst, ja.
Ja. Und das ist das war so gut ausgedrückt, wie das so sich gegen sich selber wendet. Weil Papa, Mama, Gott können von einem kleinen Kind nicht in Frage gestellt werden. Das geht nicht. Es müssen die guten Eltern erhalten bleiben, sonst ist ein Überleben subjektiv nicht möglich. Ja, also das prägt sich so, dass ich so mit mir bin. Und jetzt brauche ich wirklich erstmal diese Freisprechung, dass du deiner Kleinen sagst, da konntest du nichts dafür. Du warst in Ordnung damit, dass du das übernommen hast. Ah, der scheppert. Nochmal. Du kleine Alicia, ne? Du kleine
Alicia.
Alisa, du warst in Ordnung damit, dass du das übernommen hast. Es ist deine Natur und du warst richtig damit. Denn wärst du in einem Familienverbund aufgewachsen, wo alles erwacht und in einem wirklich liebevollen, schwingenden Raum ist, dann hättest du auch das übernommen. Diese Lernfähigkeit des Menschen, dass der Mensch das übernimmt, was da ist, da ist ja was ganz Kostbares drin. Weil ist die Struktur wirklich konstruktiv, dann wird die übernommen. Okay, und ist sie destruktiv, wird die übernommen. Das macht den Menschen auch zu einem, was jetzt von der geistigen Welt aus betrachtet oder von der geistigen Ebene aus betrachtet, nicht Welt, geistigen Ebene, macht den Menschen so kostbar, weil man kann auf der Entwicklungsebene super gut in diesen Inkarnationen weitermachen, weil das so prägbar ist.
Es ist programmierbar.
Ja. Ja. Und das hat einen ganz, also das hat für einen entwicklungstechnischen Aspekt hat es ganz viele Vorteile. Und das Kind oder das wir in unserer Struktur so übernehmen, damit sind wir richtig. Und das braucht die Kleine, dass die weiß, sie hat alles richtig gemacht. Sie ist in ihrem So-Sein richtig. Das Außen war fragwürdig. Aber die Kleine, mein So-Sein, war komplett richtig. Das ist die Kinderebene. Und die Kinderebene hat auch überhaupt keine Aktien mit dem Außen, was dann wiederum den karmischen Strukturen, in den Resonanzstrukturen von dem geistig Erschaffenen selbst dranhängt. Da hat die Kleine keine Aktien drin. Das kommt aus einem ganz anderen Raum. Die Kleine ist in ihrem So-Sein und in dem Übernehmen richtig. Und sie ist völlig unschuldig auf jeglicher Ebene. Die ist wirklich die Gerda von der Schneekönigin. Die ist unschuldig. Und weil sie unschuldig ist, kann sie das ganze Problem mitlösen. Sie ist dadurch auch der Joker. Weil sie eben keinen Dreck am Stecken hat. Null. Und ich merke, das klemmt hier immer noch an der Stelle, wo das, oder es kommt noch nicht so ganz durch, es rutscht schon ein bisschen, dass wirklich die Kleinen in ihrem alles übernommen haben, richtig ist. Auch wenn es dir danach scheinbar zum Fiasko wird. Aber die Lütte ist richtig. Die hat alles richtig gemacht und ihr So-Sein war völlig richtig. Bist du schon soweit? Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Das eine, was hier kommt, ist, du könntest mal gucken, was passiert, wenn du jetzt deinem Selbst sagst, deiner Seele, deinem erschaffenen Selbst, schau her, Seele, schau her, Selbst, so fühlt sich das an, auf die Mütze zu kriegen und keine Aktien zu haben. Dass du dein Erleben und dein Dilemma durchreichst an deinen erschaffenen Raum, an das, was sich durch dich erlebt. Da ist ganz viel Ladung drauf. Es könnte funktionieren. Die Voraussetzung ist, dass du dir bewusst machst, die Kleine, aus der du das gerade fühlst, ist unschuldig. Aber sie kann es durchreichen. Ja, so fühlt sich's an. Verzweifelt zu sein, sich schlecht zu fühlen, sich erniedrigt zu fühlen. Ja, wenn man das abkriegt, obwohl das gar nicht einem wirklich gilt, hast ja nichts falsch gemacht. Damals. Die Schwierigkeit, die ich gerade habe, ist, dass so viele Schichten gleichzeitig gerade da sind. Was passiert da gerade bei dir?
Ich merke, dass sich das, also ich kriege diese Wiederholung ganz stark mit. Wie es sich wiederholt. Und ich kriege dieses auf beiden Seiten der Gleichung irgendwie sein.
Guck, was passiert, wenn du pendelst mit deinem Bewusstsein. Das eine wahrnimmst, okay, die Kleine ist richtig damit, dass sie das übernommen hat. Und die andere Ebene, das dein Selbst durchzureichen und immer auch wieder zu gucken, so, wie geht denn dein Selbst damit um, wenn es sich in dir erkennen muss, dass da der Schmerz ist, dass da Erniedrigung ist, dass da Niedermachen ist. Also die Kleine, die Dinge erlebt hat, die im Seelenraum aber sind oder vorher schon waren im Karmaraum. Und die Unschuldige sagt, ja, so hat sich's angefühlt. So, und das ist dann passiert. Hier sind noch so ein paar Aspekte. Ich kriege die aber gar nicht so alle auf die Perlenkette.
Ist wie so ein, hier gerade nur die Täterseite irgendwie mit.
Wunderbar, dann erzähl mir die Täterseite.
Jetzt ist es wieder zum Opfer gependelt, es pendelt so hin und her.
Ja, wir sind ja beides. Das Kind ist das Opfer. Das Selbst ist die Tatkraft. Aus dem Selbst kommt es. Das ist der Erschaffende, ne? Das Erschaffende Selbst ist das, was es erschafft. Das ist auch das, wo das Problem dran klebt. Und wenn das Selbst sich nicht in sich erkennt, dann haben wir dieses Trennungsdilemma.
War gerade auch ein böser Satz, aber der ist mir wieder entrutscht. Und halt auch dieses, was habe ich damit zu tun?
Und die unschuldige Instanz in dir kann sagen, das, weil das passiert hier. Guck, ich bin dein Spiegel. Das kann der unschuldige Raum machen. Weil die Kleine, die ist frei von Schuld, die hat keine Aktien drin. Die hat es nur erlebt. Das ist ein völlig authentisches Opfer. Und diese Instanz kann sagen, ja, weil das hier geschieht. So fühlt sie es an, guck. Und die Kleine hat keine Aktien. Die hat nichts gemacht. Die kann sich so offenbaren. Und dann muss dein Selbst sich da drin erkennen. Das kann sich manchmal ein bisschen stur sein, stellen, weil lieber weiter irren, als sich geirrt haben. Also ich kenne das ja von meinem eigenen Selbstraum, ja, dem fiel es nicht leicht anzuerkennen, da im Irrtum gewesen zu sein. Die Instanzen können ganz schön überheblich sein.
Irgendwie fast schon wütend.
Naja.
Und will sich lieber weiter irren.
Ja, auf jeden Fall. Guck nach draußen. Lieber weiter irren, als einzugestehen, sich geirrt zu haben. Und das geht ganz weit rauf. Sich nicht in deinem Spiegel zu erkennen, na toll. Und immer nur alles auf den Spiegel drauf zu projizieren, das ist keine Glorie.
Nein, vor allem macht man sich ja damit auch selbst zum Täter.
Ja,
Wenn man
und zwar
anfängt,
zum
das
Destruktiven.
alles auszuagieren.
Ja, klar. Und da wirklich hin und her zwitschen, ne? Bewusst kriegen, jetzt fühle ich mein authentisches Opfer, schwupp, da kriege ich den Täterraum mit. Das kann anfangen, sich in sich zu erkennen. Ja, da schwingt was.
Hatte gerade was sehr Dunkles und Zerstörerisches.
Ja, nimm den wahr. Um dann auch genau gucken zu können, ist es ein Anteil von dir oder ist es eine Fremdentität? Ja.
Ich habe die ganze Zeit den Ausdruck Täter im Projekt.
Ich habe auch das Gefühl, es ist eine Entität, also eine Fremde oder ein Täterintrojekt. Und dann will geguckt werden, was ist deine Resonanz, was das in dein System hineingelassen hat.
wollte mich nicht so hilflos fühlen. Ich wollte eine Waffe.
Ja, kann man dann. Weißt du, diese Instanz, weshalb ich habe mit dem Roland Heine darüber gesprochen, der meinte, ja, das ist ein Götterhain. Und das fand ich eine gute Beschreibung. Also, dass ich nicht in sich erkenne selbst, dieser Götterhain, wo die Menschen wie an Fäden herumspazieren lassen und die Menschen dauernd sich den Göttern richten müssen. Eigentlich trifft es das sehr gut. Ja, und letztendlich geht es aber darum, dass wir in der Verbindung zu uns selbst die volle Verantwortung auch übernehmen, und zwar auf der Selbstebene, nicht das der unschuldige Kinderraum, sondern der Selbstraum, alles, was hier ist, auch mit erschaffen zu haben. Mit allen Widrigkeiten und allem Ping-Pong, was damit reinkommt. Ja, wirklich Teil dessen zu sein und eben aufgrund von dass man seine Verantwortung abgegeben hat, zum Beispiel auch, ne? Räume geöffnet hat, dass eben auch Dinge mit einem geschehen können. Also, dass man auf der Selbstebene in die hundertprozentige Eigenverantwortung wiederkommt. Und auf der unschuldigen Kinderebene, wo sich das abbildet, immer wieder sich als Spiegel zu deklarieren. So fühlt sich's an. Das sind die Auswirkungen. Das ist ein ziemlicher Spagat. Und immer wieder mitkriegen, wann bin ich hier und wann bin ich da? Wann bin ich hier, wann bin ich da? Wann schiebe ich mein Kind vor, bin aber eigentlich hier, fühle mich aber total im Drama und im Opfer? Wann bin ich im authentischen Opfer? Ja, wann bin ich im überheblichen Selbst? Wann bin ich im sich erkennenden Selbst? Dass ich wirklich, dass ich diese Feinheiten wirklich mitkriegen will, damit dieses sich irren aufhört. Und erstmal ist es ja erschreckend. Also erstmal offenbaren sich da ja nicht nur nette Sachen. Und mein Selbst braucht mich, um das Dilemma in dieser Dimension überhaupt lösen zu können. Das lässt sich da oben nicht lösen. Ja, es braucht das da. Es braucht die Inkarnation in dieser Instanz, wo das Dilemma erschaffen wurde. Und das Dilemma lässt sich nur in sich getrennt von sich selbst erlebten Modus überhaupt orten. Ja, bis wir dann auf dieser Ebene wirklich wieder in diese Einheit kommen, wo wir uns in uns erkennen. Ja, wo wir richtig merken, ah, okay, das erkennt sich in mir, ich krieg das gleichzeitig mit, das inkarniert hier, das kriege ich auch gleichzeitig mit und bis das wieder eine Einheit wird. Und das geht halt nur mit Fühlen. Das kann man nicht über den Mentalkörper machen. Das habe ich jetzt so für alle. Und wenn ich in dein Feld reinfühle, merke ich so, wie das wirklich beide Ebenen schwingen. Ne? Das schwingt. Das hat sich noch nicht so ganz gefunden, aber es schwingt. Das ist richtig, ist total gut.
Ja, es bewegt sich.
Ja, es ist ganz. Das, also ich nehme da nicht wirklich Verhärtung wahr. Ich nehme da Irritation wahr und aha und wie jetzt und aha, und ach so und das ist halt so ein bisschen so eine Achterbahn. Aber ich würde das mal weiterfahren lassen. Wir sind ja eh in Kontakt.
Okay.
Ne, lass das mal da mal gucken, wo sich's hinschwingt.
Ich danke dir.
Also es ist gar nicht fertig oder so.
Nee.
Ne, überhaupt nee. Nicht. Aber na, lass mal gucken.
Ja, das ist aber eine längere Kiste.
Ja, das ist ja auch die zentralste Kiste. Wenn das Selbst anfängt, sich in seiner Erscheinung zu erkennen, das ist das Zentralste überhaupt. Und das bewegt sich da bei dir. Also ich von
also
meiner Wahrnehmung her bewegt
sich
Sohn
das. War das, hat das so. Aufgehört, da habe ich gemerkt, das ist richtig schräg. Da habe ich es gesehen.
Großartig. Ja, und kleine Kinder können das spiegeln. Die sind noch so in diesem unschuldigen Aspekt drin. Der ist jetzt 2, ne?
Zweieinhalb, ja.
Ja.
Ja,
Da sind die
das
noch
ist
so
richtig.
unmittelbar, also.
Glasklar.
Da kann man sich wirklich drin erkennen.
Ja,
Ja,
ich
und macht
möchte ihm
genau
auch
da weiter.
diese Bedeutung geben, dass er das darf. Auch
Ja, und
diese.
wenn der dich da erreichen kann, dann ist er ja erfolgreich.
Ja.
Als geistig erschaffendes Wesen.
Den Job macht er gut.
Ja, und man kommt hier nicht ungeschoren durch, also.
Nee, die Herausforderung hat er angenommen.
Ja, klar. Sonst wäre der nicht bei euch gelandet. Passt schon. Ja, danke
Danke.
dir, Mutti.
Gerne.
Danke dir.
Hallo Ellen.
Hallo, Corinna.
Ich würde eine Frage aus dem YouTube-Chat vorlesen. Bianca hat geschrieben, und was, wenn die Beziehung zur Mutter im Jetzt auch nicht liebevoll ist?
Dann ist es noch aktiv. Ich schwing mich da mal rein. Also erstmal muss es da sein dürfen, dass das sich nicht verändert hat und dass im Prinzip die Struktur noch so ist, wie sie am Anfang war. Ich erzähle dir was von mir, vielleicht kannst du es übertragen und ich gehe danach nochmal zu dir. Ich hatte ganz lange ein sehr heftiges Spannungsverhältnis mit meiner Mutter und habe immer irgendwie versucht, über sie das zu regeln. Das heißt, ich wollte irgendwie immer wieder von ihr, dass sie das anerkennt, dass es war, wie es war. Hat sie nicht gemacht. Zumindest nicht so, dass ich es gehört habe. Vielleicht hat sie es gemacht, aber kam hier nicht an. Und erst ab da, wo ich angefangen habe, mich mit diesem Spannungsverhältnis und mit dem, dass es war, wie es war, vor mir lieb zu haben und ich mir eine andere Mama geworden bin, löste sich das mit meiner leiblichen Mutter. Also das heißt, die fing dann an, sich zu verändern, obwohl ich aufgehört hatte, es verändern zu wollen. Das heißt, die Mutter spiegelt erstmal nur den Schwingungsraum, wie er sowieso schon war. Sie hat das, hat natürlich auch ihre Teile mit dazu beigetragen, dass es ist, wie es ist. Aber lösen kannst du es nicht über sie, sondern lösen kann man es nur über sich. Dass es so doof sein darf, wie es ist. Und ich weiß ja jetzt nicht, wie alt du bist. Manchmal hilft es auch mal so ein bisschen räumliche Trennung, wenn man noch relativ jung ist. Aber die gilt nicht auf Dauer. Kannst du damit was anfangen? Ganz habe ich dich noch nicht. Kann Bianca da schon was mit anfangen?
Da steht noch nichts.
Es steht noch nichts.
Nee.
Okay, ich kann das aber noch mal eine Runde drehen. Wenn dieses schlechte Verhältnis mit Mama einfach erstmal nur da sein darf und aufgehört wird, dass das anders sein müsste. Also es darf so sein, wie es ist, schlechtes Verhältnis, das, was es mit mir macht, Aua, darf auch da sein und ich muss nicht immer wieder auf die heiße Herdplatte fassen. Das heißt, es ist völlig in Ordnung, sich dann mal so ein bisschen zurückzuziehen. Ohne Erpressung, sondern einfach so, Ostern und Weihnachten und ein Geburtstag reicht. Und aus dem Raum, wo man wirklich komplett erstmal nur mit sich in eine selbstmutternde, liebevolle Haltung kommt, ja, aus dem Raum heraus kann sich das mit der Mutter verändern, muss nicht, kann, weil diese Daueranklage, Mama, so wie du bist, bist du falsch, aufhören kann. Es kann sein, dass die immer so bleibt. Aber wenn ich in der selbstliebenden Haltung bin, dann juckt mich das nicht mehr so. Es kann aber auch sein, dass wenn ich in eine selbstliebende Haltung mit diesem Mama-Thema komme, dass auch die Mama sich entspannt, weil sie nicht mehr energetisch angegriffen wird. Also weil sie nicht mehr verantwortlich gemacht wird für das, dass es gerade ist, wie es ist. Weil selbst wenn sie da mal die Grundlage gesetzt hat, dass ich mit mir bin, wie ich mit mir bin, hat zwar damit zu tun, dass ich das erlebt habe, aber auf der geistig erschaffenen Ebene ist ja hier die, also der Geist, das bedeutet immer ein Zeichen für geistiger Raum, ja, ist ja mein geistig erschaffenes Selbst die eigentliche Ursache. Das heißt, die muss das erkennen. Auf der Ebene muss es sich lösen. Und da merke ich, das wird noch gar nicht verstanden. Macht aber nichts.
Können ja mal warten, ob noch was kommt.
Mhm.
Susanne schrieb vorhin, Loyalität gegenüber den Eltern ist das Stichwort.
Da gehen mir die Fußnägel hoch. Weil Loyalität zu mir freundlich gesonnenen Instanzen, ob Eltern, Familie, Freundschaften oder ähnliches, ja. Aber Loyalität, selbst wenn mich jemand regelmäßig in die Pfanne haut, warum? Weil Loyalität heißt ja eine Partei ergreifen. Ja, also auf einer Parteiseite sein. Dem einzigen Wesen, dem ich loyal bin, das bin ich, zu mir. Ja, also da finde ich, ist Loyalität das einzige richtige Wort. Aber den Eltern loyal, also wenn die meine Gefühle nicht aushalten, warum soll ich loyal sein, damit die das nicht fühlen müssen, dass es mir geht, wie es mir geht? Nö. Also ich bin dann meinen Eltern nicht auf der Ebene loyal. Also die konfrontiere ich mit dem, dass es mir geht, wie es mir geht, ob es denen schmeckt oder nicht, ist mir doch egal. Also ja, wenn ich mir loyal bin, dann muss ich ja nicht mehr Rücksicht auf deren Gefühle nehmen. Ich weiß nicht, ob das verstanden wird hier. Das ist ein scharfes Schwert. Dünne Schneide, auf der man da drauf rumbalanciert.
Ja, man könnte auch sagen, Loyalität gegenüber den Eltern ist der Knackpunkt vielleicht, ne?
Ja, also da wüsste ich dann gerne so, an welchem Punkt. Also mein Vater war mir gegenüber nicht loyal. Der hat die Kinder enterbt und wir haben nichts falsch gemacht, weil er alles seiner Frau gegeben hat. Und dann wurden wir umschifft und es kriegten alles die Enkel. Der war mir nicht loyal. Jetzt soll ich dem gegenüber loyal sein? Ja, auf welcher Ebene denn? So, also da finde ich schon, da muss man mal genauer hingucken, so, wo soll ich denn da jetzt loyal sein? Also da wüsste ich dann gerne mal die Story dazu. Und dann könnte ich da noch eine Meinung zu abgeben, aber grundsätzlich, nee, ich mir loyal, jeder sich selbst loyal, den Eltern gegenüber loyal, geht vielleicht manchmal.
MH schreibt im Chat, wenn du sagst, man muss Gefühle ausagieren, müsste ja Muji Gefühle mal bei jemandem rauslassen oder nicht, statt beim Kind, vielleicht in Therapie.
Also erstens macht sie das und zweitens Kinder, die konfrontieren einen, die triggern einen, die sitzen dran. Und selbst wenn ich regelmäßig die Wand anschreie und wenn ich das da und da entlade, wenn ein Kind die ganze Zeit die Knöpfe drückt, ey Leute, ich habe zwei Kinder, ich weiß, wie heftig das ist. Und die spiegeln ein 24/7 und dann hat man schlecht geschlafen und dann kommen noch andere Probleme dazu. Und die Kinder stellen sich dauernd dahin, auch als Blitzableiter. Das ist nicht einfach, das zu verhindern. Ja, also nur mal so. Und ich kenne keinen Menschen, der mit Absicht, bewusst, mit Vorsatz das Kind zusammenschreit, sondern ich kenne nur Wesen, die halt so hilflos sind und sich nicht mehr zu helfen wissen und so mit dem Rücken an der Wand sind, dass sie dann auch mal das Kind anschreien. Ohne das zu wollen. An alle, die keine Kinder haben, die wissen nicht, wovon man redet. Also ich weiß, mein Sohn hat mich, hat der mich getriggert. Wahnsinn. Ich habe dann Therapie gemacht, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ne?
Bianca, die vorhin gefragt hat, was ist, wenn die Beziehung zur Mutter ihm jetzt auch nicht gut ist, schreibt, jetzt habe ich da was im Text stehen, Moment. Sie schreibt 51. Für mich geht der Kontakt nicht mehr.
Nee, ist auch nicht nötig. Wenn ein toxischer Kontakt da ist, also die Kinder sind nicht für die Eltern da. Vielleicht, wenn die Eltern dann irgendwann mal hinfällig sind und einen wirklich brauchen, dann fangen die aber auch an, sich wieder zu benehmen. Aber solange sich Eltern den Kindern gegenüber nicht gut benehmen, muss man sich auch nicht groß drum kümmern. Also da muss man nicht loyal sein. Finde ich. Meine Meinung. Ob das spirituell korrekt ist, keine Ahnung. Interessiert mich da gar nicht. Ja, ich bin kein Fan von heißer Herdplatte immer wieder drauf, ja. Aber ich bin auch kein Fan von permanenter Vermeidung. Also für mich ist es ein Mittelweg. Na, einerseits sich mit den Themen auseinandersetzen, andererseits nicht immer wieder da mitten rein. Also man muss erstmal zu sich kommen. Du wolltest noch was vorlesen?
Peterle schreibt: Ich habe im Alter von circa 6 Jahren meinen Gefühlsraum verschlossen, da ich mich meinen Eltern nicht mitteilen konnte. Noch heute habe ich Schwierigkeiten, meine Gefühle wahrzunehmen. Was kann ich tun?
Als erstes anerkennen, dass man mit 6 entschieden hat, ich mache hier zu und mich kriegt keiner mehr. Das will erstmal da sein dürfen. Dann auf der Handlungsebene gibt es ein sehr gutes Buch von der Safini Daye, das heißt Wieder fühlen lernen. Da finde ich, sind gute Inspirationen drin, wie man das wieder öffnen kann. Was dann auch sehr hilfreich ist, ist mit Menschen zusammen zu sein, die eben wieder fühlen gelernt haben. Also auch ich habe es gelernt. Ich habe gar nichts mehr gefühlt. Ich war eine reine Opfertrutsche und Dramakönigin, aber ich habe nicht gefühlt. Meine Therapeutin hat mir immer erzählt, was ich fühle, und ich dachte, sie will mich manipulieren. Und dann gab es irgendwann, wo sie was sagte, was ich fühle, und ich merkte, oh ja, das war ja schon da. Also ich habe das ganz langsam, Schritt für Schritt über 15 Jahre wieder gelernt. Das heißt, wichtig ist zu wissen, man kann das wieder lernen. Jetzt ist es verschüttet. Und wenn man mit 6 sagt, so, ich fühle nicht mehr, ich mache hier zu und ich schütze mich damit, dann ist das ja von dem 6-Jährigen schon mal eine ganz clevere Geschichte gewesen, weil das andere tat einfach immer nur weh. Und dann sich auf den Weg machen. Also, wenn dich das wirklich interessiert, dann kannst du dich, ich mache jeden Mittwoch eine Online-Gruppe, also vielleicht ist sowas was für dich, und mit fühlenden Menschen in Kontakt gehen. Also wo ehrlich kommuniziert wird und wo ehrlich immer wieder auch das Feedback gegeben wird. Also zum Beispiel in meinen Gruppen, wenn jemand in einem Stellvertreter Drama ist, dann kriegen die anderen das mit und die sagen einem dann, ich habe hier gerade kein Mitgefühl, es geht noch nicht um das, worum es geht. Ja, weil dieses Wiederfühlen lernen heißt auch, seine Seismographen wieder freikriegen. Und oft sind die, das ist wie so eine Waage, die funktioniert noch, aber das Null ist falsch eingestellt. Ja, also das heißt, viele Sachen müssen auch erstmal wieder kanalisiert, also getuned, also eingeeicht werden. Und das ist ein Prozess. Also bei mir hat er über 10 Jahre gedauert. Aber dann nachhaltig. Also ich habe es irgendwann mal kapiert. Kann er damit was anfangen?
Mal gucken.
Weil wenn du jetzt arbeiten willst, müsstest du dich outen und dann müssten wir gucken, wo du tatsächlich gerade bist.
Okay, die Susanne schreibt noch zur Erklärung, ich meinte, dass es eine falsche Loyalität ist, natürlich.
Ah ja. Ja, also dann sind wir uns da ja einig. Ich halte von falscher Loyalität zu den Eltern gar nichts. Ich halte was von einer guten Loyalität ich zu mir. Mir selber treu sein, finde ich super. Und das andere, wenn ich in einer falschen Loyalität mit den Eltern bin und aus dieser Falle nicht rauskomme, dann will es erstmal da sein dürfen, dass ich in einer falschen Loyalität bin, und dann will geguckt werden, was ist denn der Preis? Also, was wäre der Preis, wenn ich diese Loyalität aufgebe? Weil das kann ja erstmal richtig wehtun. Ja, wenn ich das immer beim anderen gedeckelt habe und ich mache immer schön deren Spielchen mit und ich sage nein, dann kann es richtig heftig werden. Und es kann sein, dass man eben, dass der Gewinn der falschen Loyalität ist, dass man weniger Stress hat, als wenn man dann wirklich in die Wahrheit geht. Das kann ja richtig, das kann richtig knallen. Also sich bewusst machen, was deal ich da eigentlich gerade und bin ich schon fähig, den Preis für den anderen Raum zu zahlen. Ah, die kann jemand mal in den Chat den Link von der Mittwochsgruppe geben? Das ist auf meiner Internetseite www.gefühlestellen.de. Kann man da mal reinpacken. Und da gibt's dann ein Webinar, da kann man sich anmelden. Das kostet im Monat 25 Euro und geht jede Woche 2 bis 3 Stunden.
So, MH schreibt, dass es leichtfertig von dir sei, keinen Tipp zur Therapie zu geben.
Nochmal was?
Also er sagt sozusagen, es ist mir geradezu leichtfertig von dir, ohne Tipp zur Therapie könnte ein Kind noch viel Unnötiges abbekommen.
Ohne Tipp zur Therapie? Ich verstehe seine Antwort nicht, was er da meint.
Ich verstehe das jetzt so, dass er oder sie verstanden hat, dass du nicht zur Therapie geraten hast. Aber ich weiß.
Nein, ich weiß, dass sie Therapie macht.
Okay, dann war es vielleicht ein Missverständnis.
Das muss ein Missverständnis sein, weil also ich habe Therapie gemacht, um eben mit meinem Kind besser umgehen zu können. Und nein, unbedingt sich Hilfe holen, damit man da nicht die ganze Zeit übers Kind entlädt. Und bei Mutti weiß ich, dass sie Therapie macht. Und dass sie alles tut, damit eben das Kind das nicht abkriegt, also auf therapeutischer Ebene auch. Also da findet tiefste Therapie statt, damit das eben nicht übers Kind läuft. Und gleichzeitig weiß ich, wie heftig Kinder das provozieren und wie schwer es ist, da immer bei sich zu bleiben. Ja, also beides. Also selbst wenn man Therapie macht ohne Ende, ist es kein Garant, dass einem das gelingt. Man macht es so gut, wie man kann. Sonst kommt ja so ein Absolutheitsanspruch. Ne? Ich mache Therapie und dann bin ich perfekt. Das wäre schön. Das klappt nicht. Auch wenn man sich ganz tief ehrlich auch mit dem Partner auseinandersetzt und so. Das heißt nicht, dass das alles immer funktioniert. Es kann so schwierige Themen sein. Es kann so heftig sein, dass es einfach mit Therapie, egal wie gut, nicht immer gleich gelingt. Das ist ein Arbeitsprozess. Also ich habe auf die Verurteilung reagiert. Ja. Das ist ein häufiges Vorurteil. Du gehst zur Therapie, dann muss es in 6 Wochen weg sein. Ja. Nee, das würde man gerne. Das klappt aber oft nicht. Weil Kinder einen so tief spiegeln und die tiefsten Verletzungen nach vorne holen und die tiefste Unsicherheit und Wertlosigkeit und Ohnmacht antriggern, da ist es selbst mit Therapie oft nicht möglich, immer adäquat zu handeln. Und da braucht es Mitgefühl und nicht Verurteilung.
Sunny schreibt im Chat: Ich suchte Aussprache mit meinem Vater, hätte gerne ein versöhnliches Gespräch geführt. Er fühlte sich angegriffen und als Gegenzug hat er mich quasi auch enterbt. Das hat noch mehr Leiden verursacht.
Ja, das passiert leider oft, wenn man die Resonanz vor sich selber noch nicht wirklich geklärt hat, warum, wieso, weshalb auch immer, und man versucht, ein versöhnliches Gespräch zu führen, um das im Außen mit dem Vater zu klären. Also Resonanz heißt, wenn ich auf einer unbewussten Ebene noch so mit mir bin, dann hat ja der Vater quasi den Stellvertreterjob des Ablehnens. Wenn ich mich also noch auf einer Ebene ablehne und jetzt ist das Hauptproblem eher im Selbst, das heißt, das karmische Programm ist Ablehnung. Jetzt habe ich mit mir durch die Traumata Ablehnung noch nicht geheilt, versucht es über den Vater zu lösen, der spiegelt mir aber wieder die Ablehnung. Das heißt, bevor da die Ablehnung nicht in der Anerkennung ist und in der Annahme ist, ist es technisch nicht möglich, mit den Menschen, die quasi den karmischen Auftrag in Anführungsstrichen haben, diese Ablehnung mir zu spiegeln, mit denen in die Versöhnung zu kommen. Weil gerade die Eltern sind ja karmisch so tief verstrickt. Die haben richtig den Job, Da ist das Thema. Und das geschieht meiner Meinung nach nicht aus einem Hass oder aus einem Unfrieden, sondern aus einer ganz tiefen, dahinterliegenden Seelenliebe. Weil es ist nicht einfach, ein Kind abzulehnen. Ja, weil das ist ja auch eine ganz tiefe Bindung. Und das hat so viele Schichten. Da wird man schnell missverstanden. Also die Seelenebene ist halt eine andere Ebene als die Menschebene und als die Kindebene. Und für das Kind ist es ganz furchtbar. Und wenn das aber die Ablehnung noch nicht vor sich selber eine Anerkennung ist, dann wiederholt sich die Ablehnung und ganz besonders mit den Menschen, die das auch initiiert haben. Weil es dann zum Streit kommt und weil es dann sich quasi wiederholt. Kann man das verstehen? Nee, also das Gesetz der Resonanz funkt einen dazwischen.
Genau mein Thema heute, sehr anstrengend für mich.
Ja, manchmal ist es nicht leicht.
Die Bianca schreibt, danke, das tut mir gut zu hören. Genau, sie verhalten sich nicht lieb mir gegenüber, wollen immer nur Hilfe.
Ja, und jetzt, also was ich versuche ist, ich gebe dem Außen die Erlaubnis, so zu sein, wie es ist. Das heißt, deine Eltern, die dürfen doof sein und sie dürfen nur Hilfe wollen. Das darf da sein. Und alles, was es mit mir macht, auch. Ja, die Gefühle, mich ausgenutzt zu fühlen, also alles, was da hochkommt, von mir darf das auch da sein. Und dann geht das erstmal in die eigene Integration. Wenn wir jetzt tiefer im Fallbeispiel wären und ich jetzt direkt mit dir arbeiten würde, dann würde ich einerseits erstmal versuchen aufzuspüren, was löst es in dir aus, dass das dann da sein darf. Und dann würde ich immer wieder gucken, wie geht's den Anteilen damit, dass du sie fühlst und dass sie vor dir da sein dürfen. Und wenn es also meinen Anteilen mit mir gut geht, weil sie vor mir da sein dürfen, dann ist es so ein Indiz, dass das auf der Resonanzebene in die Eigendrehung gekommen ist. Und dahinter kann man dann wieder in den Kontakt gehen mit den Eltern. Da ist dann auch ein gesundes Abgrenzen leichter. Nicht ihr seid falsch, sondern ihr dürft so sein, wie ihr seid. Aber ich sage hier jetzt nein. Und ich halte euren Frust oder eure Ablehnung dadurch dann aus. Also im Augenblick habe ich dieses Gefühl, so ein bisschen so Dr. Sommer-Ebene. Das ist, wenn diese Ratschlagebene ist und man eigentlich nicht richtig den Faden so bei dem anderen spüren kann, dann ist es so, das kann richtig sein, das muss aber nicht. Das ist so, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also ich habe nichts gegen Dr. Sommer-Ebene, aber
ich glaube, so Sefta kriegst du einen Faden. Ich schalte mal das Mikro frei.
Ja.
Da kann ich jetzt gleich anknüpfen, weil genau diese Rückmeldung lag hier und das wollte ich weitergeben. Ich bin jetzt ein paar Jahre im Satsang, aber die Erklärungen, die kamen und die durch dich und hier auch in Resonanz waren oder sind, ich erlebe das so schon mit dem Verstand gehört, aber ich erlebe eine Leichtigkeit des Annehmens und des Verstehens heute fast zum ersten Mal. Also so fühlt sich das für mich, weil da so viel, da ist auch jetzt gerade so schön, so, ja, das ist, ich wollte mich eigentlich so bedanken, weil ja,
danke schön.
So klare Worte, obwohl du manchmal gefragt hast, ist das noch zu verstehen oder kommt ihr noch mit? Aber da es sind so viele, obwohl du streng vielleicht klingen magst für jemanden, der dann sagt, ja, oder weil du sagst, so, ich bin nur mir loyal, aber das ist so einleuchtend, so toll, so, hier musste das mal wohl gehört werden. Das ist alles in Ordnung und es ist so schön. Also ich erlebe das heute so rein, so das erste Mal, das ist so jungfräulich.
Oh, danke schön.
Ja. Weil ich bin jetzt seit ein paar Jahren dabei und meistens ist dann der Kopf immer, wie mache ich was, wo mache ich wie? Und der ist so leerer Es wird schon gehört und auch mitgedacht, das schon. Aber ganz leise im Hintergrund läuft es. Und da ist nur ein Ja zu dem gegenüber, was du die ganze Zeit jetzt gesagt und empfohlen hast, wie Dr. Sommer.
Ja, so ein bisschen fühlt man. Also ich versuche immer den wirklich den anderen energetisch zu fühlen und da wirklich den Faden aufzunehmen. Und den kriege ich heute nicht jedes Mal. Und dann ist es so auf so einer Ratschlagebene, wo ich merke, so, ich würde gerne noch präziser den energetischen Faden aufnehmen.
Aber wenn die Begegnungen wie ein Apfel, die reif sind, dann begegnen sie. So wie ich heute, dachte ich mir, gehe ich jetzt heute Abend den Satz an, gehe ich nicht? Und dann habe ich tatsächlich gesagt, ich lasse geschehen, ich entscheide hier nicht. Ich lasse mal geschehen. Und geschehen oder geschieht jetzt hier ist eine Begegnung, die für mich ein Ja zum Leben, ein Ja zu der
Sehr
Situation, zu
schön.
den Opferrollen, zu vielem, was du gesagt hast, ja, genau, so, falsch, richtig. Auch da ein Ja, ohne Wertung.
Ja,
Das
das
hat
war
jetzt
schön,
so
ja.
gut getan,
Ja,
also
schön.
war richtig nährend.
Ja, danke dir.
Dankeschön.
Danke dir. Danke fürs Feedback. Tja, wir haben noch 10 Minuten. Danke dir. Wir können noch mal schauen, ob da noch eine Frage ist.
Peterle schreibt Danke und Sandy schreibt gut erklärt mit dem Resonanzgesetz Danke.
Gut. Und ist es mit dem, dass Mütter es manchmal nicht hinkriegen, trotz Therapie und ganz viel Bemühungen, mit ihren Kindern immer durchgängig gut und liebevoll umzugehen? Dass auch, das ist keine Entschuldigung, aber dass auch das ein Mitgefühl braucht. Also ich habe es einmal erlebt, da war ich wohnte im Keller und 3 Stockwerke höher war eine Frau und irgendwann, oh, die war irgendwann nur noch am Au Durchdrehen und kam mit ihrem Kind nicht mehr klar. Das war 3. Und dann, ich merkte nur, die schrie nur noch rum und das war nur noch ein Geplärre. Und dann habe ich irgendwann geklingelt und habe gesagt, leihen Sie mir mal Ihr Kind für 4 Stunden und gehen Sie mal ein paar Stunden zu sich kommen. Ich passe so lange auf. Und da ist sie mir fast um den Hals gefallen, weil sie merkte so, ich kann nicht mehr. Ja, und habe mir die einfach mal geschnappt oder. Ich war mal mit meinem Sohn auf dem Spielplatz und war völlig durch. Ich konnte gar nicht mehr, war übermüdet und der Lütt hat nur rumgebrüllt und ich bin echt ausgeklingt. Und dann kam ein junger Mann auf mich zu und meinte, oh, ich merke gerade, Sie sind so durch. Sie können mir den Kleinen mitgeben. Ich spiele mit meinem Sohn. Ich bin hier in Sichtweite und Sie können hier einfach mal ausruhen. Das war so wohltuend. Ja, einfach so eine Hilfe angeboten zu bekommen und nicht eben verurteilt zu werden, dass man gerade völlig an der Kante hängt und nicht mehr kann, sondern einfach nur Unterstützung bekommen, weil es ist manchmal so herausfordernd. So, das war mir vorhin wichtig.
Ich glaube, das weiß man auch erst, wenn man selber Kinder hat.
Ja. Und dieser Schlafmangel, der haut einen so in seine eigenen Themen rein und in seine eigene Dünnhäutigkeit rein, dass da überhaupt kein Puffer mehr ist. Und man hat die 24/7 und die Kinder, die spiegeln dann die ganze Zeit. Da ist ja überhaupt kein böser Wille von keiner Seite, aber es ist irgendwann einfach mal kein Puffer mehr da oder keine Ressourcen mehr da. Und dann brauchst du einfach Hilfe übers Außen. Dass dann die Oma kommt und sagt, komm, gib mir mal das Kind, mach mal, ne, schlaf dich mal aus. Oder der Partner kommt oder einfach die Situation entschärft wird, da braucht man es tatsächlich übers Außen. Das kriegt man mit Therapie nicht mehr hin. Schlafmangel kann man noch so viel Therapie machen, das bleibt Schlafmangel. Ja, das war mir vorhin wichtig. Und wenn so ein tiefes Verurteilen trotzdem da ist, dann will natürlich das anerkannt werden und gefühlt werden, ah, hier ist gerade eine hohe Verurteilung. Und vielleicht ist das eine Verurteilung dann an die eigene Mutter, die das eben nicht hingekriegt hat und man sich gewünscht hätte, dass sie das aber hätte hinkriegen sollen. Und dann will wiederum gefühlt werden, dass sie es nicht hingekriegt hat, dass ich das erlebt habe, was ich erlebt habe und dass ich mich dann damit lieb haben kann, dass es so war, wie es war. Das hilft dann auch, aus der eigenen Verurteilung herauszukommen. Also da ist dann letztendlich auch ein Rattenschwanz dran. Es gibt, die meisten kennen das Ho'oponopono. Und dieses Vergebungsritual, das hat einen Übersetzungsfehler. Weil im Westlichen Vergebung was anderes bedeutet, als in meinem So-Sein mir die Erlaubnis zu geben, so zu sein wie das, was ich ablehne. Und dieses mir die Erlaubnis zu geben, in meinem So-Sein so zu sein wie das, was ich im anderen ablehne, ist die Urbedeutung von dem, was in diesem Ho'oponopono eigentlich gemeint ist. Und das hilft dann eben dem anderen die Erlaubnis zu geben, in seinem So-Sein so sein zu können und seine eigenen Themen letztendlich darüber auch aufzuspüren, mitzubekommen und sie dann in die Anerkennung zu holen. Willst du das vorlesen oder soll ich vorlesen?
Ja, Bianca schrieb noch, doch, ist richtig und ich habe dich verstanden, danke.
Ah, klasse. Aber ich habe hier noch einen anderen Chat, da steht nämlich, ich merke, mir persönlich ist es sehr wichtig, dieses Thema, also es kommt von Mucci, zu enttabuisieren, damit wir darüber sprechen können und die Kinder eben nicht unnötig etwas abkriegen. Ja. Okay. Dieses Feld hier ist spannend, weil es so ganz anders von den Schwingungen her ist, wie die Räume, die ich sonst aufmache. Es ist wirklich spannend. Ganz anderes Schwingungsfeld als meine Mittwochsgruppe oder meine Donnerstagsgruppe oder die Seminare. Sehr spannend. Weil es ist, auch wenn ich sehe ja nicht viele, aber ich merke, es ist so viel Bewegung. Wie viele Menschen sind gerade drin? Kannst du das sehen?
Ich muss erstmal das Fenster öffnen. Ich habe nur den Chat offen.
Ah ja. Weil es sind so viele verschiedene Schwingungen. Also es ist ein so volles Feld. Und ich sehe hier auf dem Bildschirm mal eben 8 Wesen, meine inklusive.
27.
Okay. Ja, spannend. Ja, zu fühlen seid ihr. Zu orten schwieriger. So, eine Frage geht noch. 3 Minuten haben wir noch. Weil ich weiß vom letzten Mal, das war dann so plack weg. Und ich so, wo sind sie alle? Huch! Keine Frage mehr. Okay. Dann können wir die letzten 2 Minuten vielleicht noch eine ganz kleine stille Übung machen. Und zwar, wer möchte, schnappt sich einfach ein Augenpaar und schaut in die Augen mit der Wahrnehmung, dass das, was durch mich guckt, Kontakt aufnimmt mit das, was durch den anderen guckt. Egal, ob es funktioniert oder nicht. Und das, was durch mich guckt, das ist das, was immer bleibt, was sich nicht verändert. Und das ist nicht nur, was beobachtet, sondern was sich durch mich erlebt. Das heißt, Namaste, ich sehe das Göttliche in dir. Ich nehme Kontakt auf mit dem Göttlichen in dir. Das, was durch mich guckt, guckt in das, was durch dich guckt. Gott sieht Gott. Das Göttliche nimmt das Göttliche wahr. Und manchmal geht dann ein bisschen ein Feld auf. Ja, danke euch.